Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb bei unserer Katechismus-Sendung. Mein Name ist Peter Sonneborn, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei uns geht es am Dienstag jede Woche um die Feier des christlichen Mysteriums, also um jenen Abschnitt im Katechismus, der sich, ein bisschen volkstümlicher ausgedrückt, um die Sakramente dreht, wo also erklärt wird, welche Sakramente in der Kirche den Gläubigen auf dem Weg zum Heil, zum Himmel angeboten werden. Unser Referent dienstags ist immer Herr Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Grüß Gott, Herr Dekan Gschwind.
Grüße Gott.
Herr Dekan, wir sind im Abschnitt über die Feier des christlichen Mysteriums beim Sakrament der Heiligen Eucharistie angelangt. Vielleicht zum Einstieg, wir sind da noch nicht sehr weit drin in diesem Kapitel, noch einmal ein bisschen rückblickend. Eucharistie ist ein Fremdwort. Wir haben verschiedene andere Begriffe kennengelernt, mit denen dieses Sakrament und auch die Feier dieses Sakramentes bezeichnet wird. Dürfte ich Sie bitten, dass Sie da noch mal ein bisschen ausholen?
Die Eucharistie, das ist natürlich das Zentrum, und die anderen Sakramente sind auf die Eucharistie hingeordnet, und die Bezeichnungen sind ja sehr unterschiedlich. Was uns am geläufigsten ist, ist natürlich die Heilige Messe. Aber in der frühen Christenheit sprach man vom Brechen des Brotes. Man sprach auch von der eucharistischen Versammlung. Man sprach vom Mahl des Herrn. Also es sind die verschiedensten Bezeichnungen. Uns ist, glaube ich, weithin der Begriff Heilige Messe wohl derjenige, der uns am nächsten ist. Und der geht ja zurück auf den heiligen Ambrosius. Natürlich, Kommunion gehört da auch mit dazu. Heilige und göttliche Liturgie, so wie es die Ostkirche bezeichnet. Also all diese Begriffe gehören da hinein.
Das sind also alles Begriffe, die irgendwie zum eigentlichen Sakrament dazugehören, weil das Sakrament dann in der Messe gespendet wird, nicht? Jetzt haben wir im Katechismus das Kapitel begonnen mit Punkt 1322, für alle, die es nochmal von Anfang an nachlesen möchten. Heute steigen wir ein mit dem Punkt 1337 im großen Katechismus der katholischen Kirche. 1337, und hier heißt es in einer kleinen Überschrift: die Einsetzung der Eucharistie. Da der Herr die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung, heißt es nun in diesem Punkt 1337. Da er wusste, dass die Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater heimzukehren, wusch er ihnen bei einem Mahl die Füße und gab ihnen das Gebot der Liebe. Um ihnen ein Unterpfand dieser Liebe zu hinterlassen und sie an seinem Pascha teilnehmen zu lassen, stiftete er als Gedächtnis seines Todes und seiner Auferstehung die Eucharistie und beauftragte seine Apostel, die er damals als Priester des neuen Bundes einsetzte, sie bis zu seiner Wiederkunft zu feiern.
In diesem kurzen Abschnitt ist sehr viel gesagt. Zum einen, dass der Herr den Aposteln die Füße gewaschen hat. Das war ja etwas, was sonst nur der Allerletzte getan hat. Der letzte Knecht, der hat die Füße gewaschen. Und jetzt macht es Jesus selber, er, der Herr und Meister. Darum kann Petrus das ja fast nicht fassen. Jesus will ihm die Füße waschen. Er wehrt sich ja sozusagen mit Händen und Füßen, um sich von Jesus dann sagen zu lassen, wenn du dir die Füße nicht waschen lässt, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dann sagt Jesus, ich will euch damit ein Zeichen geben. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Und das ist das Vermächtnis des Herrn auch an uns, die Liebe. Und wenn ich dran denke, Jesus wäscht die Füße, das heißt also auch für uns, dass wir unser Herz bereiten müssen für den Empfang der Eucharistie. Denn dann kommt ja der Gipfel, um ihnen einen Unterpfand dieser Liebe zu hinterlassen und sie an seinem Pascha, das heißt zum einen natürlich Vorübergang, aber zum anderen in diesem Fall die Hingabe seines Lebens, wo er das Lamm Gottes ist, das sich schlachten lässt und dessen Blut für uns vergossen wird, das stiftet er als Gedächtnis seines Todes und seiner Auferstehung, die Eucharistie, und beauftragte die Apostel als Priester des neuen Bundes, dieses Geheimnis bis zu seiner Wiederkunft zu feiern. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das beten wir jede heilige Messe. Geheimnis des Glaubens, wahrhaftig ein Mysterium, ein Geheimnis des Glaubens, bis er wiederkommt. Und das ist ja etwas, wo wir manchmal aus den Augen verlieren, dass er wiederkommen wird. Die frühe Kirche, die hat unmittelbar gehofft auf seine Wiederkunft. Und wenn wir unsere Kirchen anschauen, sie sind alle geostet, schauen alle nach Osten. Sie gehen alle sozusagen dem Herrn entgegen. Sie warten auf die Wiederkunft. Wenn ich auf unseren alten Friedhof schaue, da sind die Toten alle so begraben, dass sie sozusagen nach Osten schauen können, um dem Herrn entgegenzugehen. Das hat man im Laufe der Jahrhunderte, also im Laufe der Jahrhunderte, das kann man sagen, im Laufe der letzten 50 Jahre, dann fast vergessen, dass wir dem Herrn entgegengehen. Also das schauen wir hin, die Einsetzung der Eucharistie, also in diesem kurzen Abschnitt, ist sehr viel ausgesagt. Zum einen, dass der Herr uns den Auftrag gegeben hat, einander zu lieben, und zum anderen, dass wir sein Gedächtnis feiern, bis er wiederkommt.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Nummer 1338. Die drei synoptischen Evangelien und der heilige Paulus haben uns den Bericht über die Einsetzung der Eucharistie überliefert, während der heilige Johannes die Worte Jesu in der Synagoge von Kapharnaum wiedergibt, die auf die Einsetzung der Eucharistie vorbereiten. Christus bezeichnet sich als das vom Himmel herabgekommene Brot des Lebens.
Die synoptischen Evangelien, das ist Matthäus, Markus und Lukas. Synoptiker, das heißt, die haben zusammengeschaut, die haben ein bisschen voneinander abgeschrieben, hat einer auf den anderen geschaut. Und der heilige Paulus, die alle haben uns Berichte über die Einsetzung der Eucharistie überliefert. Der heilige Apostel Johannes, der Evangelist Johannes, er hat uns Jesu Worte in der Synagoge überliefert. Und die sind auch sehr, sehr wichtig, wo Jesus vom Brot des Lebens spricht, dass er sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken geben wird. Das sagt er in der Synagoge von Kapharnaum, das ist die berühmte eucharistische Rede, wo alle nachher weglaufen und es nicht glauben können und nur die Apostel beim Herrn verweilen. Also das sind die beiden Stränge der Überlieferung, die für uns sehr wichtig sind. Die Synoptiker zum einen, natürlich der heilige Paulus. Es ist übrigens interessant, man hat ja immer gemeint, das Johannesevangelium sei das am spätesten geschriebene. Inzwischen gibt es Exegeten, also solche, die das Neue Testament auslegen und solche, die da forschen. Inzwischen gibt es durchaus überzeugende Meinungen, die sagen, der Johannes ist viel früher, als man immer angenommen hat. Johannes, den hat man immer so angesetzt, so um 90 rum, denn der Apostel und Evangelist Johannes ist ja sehr alt geworden, also sehr spät hat man das angesetzt. Inzwischen ist man sehr viel früher dran. Also da gibt es verschiedene Meinungen, aber das ist für uns ja gar nicht so wichtig. Wichtig ist für uns, dass in den Evangelien bei Paulus und schließlich bei Johannes dieses Geheimnis angesprochen wird und der Herr uns dieses Geheimnis geschenkt hat.
Gut, dann kommen wir also zum nächsten Punkt, 1339. Jesus hat die Zeit des Pascha gewählt, um das zu tun, was er in Kapharnaum angekündigt hatte, seinen Jüngern seinen Leib und sein Blut zu geben. Jetzt wird ein Stück aus dem Lukas-Evangelium im Katechismus zitiert, und zwar der Abschnitt im Kapitel 22, Verse 7 bis 8, Verse 13 bis 16 und 19 bis 20. Dann kam der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Pascha-Lamm geschlachtet werden musste. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt und sagte: Geht und bereitet das Pascha-Mahl für uns vor, damit wir es gemeinsam essen können. Sie gingen und bereiteten das Pascha-Mahl vor. Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Pascha-Mahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Das Pascha war für die Juden natürlich der Höhepunkt ihrer Feste. Pascha erinnerte jedes Jahr von Neuem daran, dass Israel gerettet worden ist aus der ägyptischen Knechtschaft. Tag der ungesäuerten Brote. Die Israeliten, sie mussten so plötzlich aufbrechen, dass sie gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, einen Sauerteig zu machen und dann Brot zu backen. Sie mussten das ungesäuerte Brot essen. Und das tun sie bis zum heutigen Tag. Und wenn Pascha ist, dann passiert vorher etwas. Daran erinnert auch der heilige Paulus einmal. Da wird vorher das ganze Haus ausgeräumt und alles sauber gemacht. Wir haben ja auch sowas wie einen Osterputz. Das gibt's bei uns schon auch. Und da wird alles sauber gemacht, um dann sozusagen etwas ganz Neues zu bringen. Und das ungesäuerte Brot, da ist der alte Sauerteig, wird weggeschafft und etwas Neues geschieht. Also die ungesäuerten Brote ist eine wichtige Sache beim Pascha. Aber noch viel wichtiger ist das Pascha-Lamm. Denn das Blut des Lammes hat man ja damals in Ägypten an die Türpfosten gestrichen. Und überall, wo das Blut des Lammes war, ging der Engel des Todes vorüber. Und Jesus, er ist das neue Paschalamm, der sein Leben hingibt, sein Blut vergießt. Und mit dem Blut des Lammes werden wir gerettet. Jesus schickt Petrus und Johannes in die Stadt, bereitet das Paschamahl und sie gingen. Und als die Stunde gekommen war, begab er sich zu Tisch und da sagte er, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Und dann nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist die Einsetzung der Eucharistie. Und dann den Kelch, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist der neue und ewige Bund, der wird nicht mehr überholt. Sonst haben wir immer wieder im alten Bund, gibt es wieder einen erneuerten Bund. Wenn Sie dran denken, das geht schon bei Noach an, setzt sich bei Abraham fort, geht über Mose und immer wieder neu schließt Gott einen Bund mit diesem Volk, das dann auch abtrünnig wird, das dann den Bund nicht hält, das den Bund bricht. Und nun schließt Gott einen neuen und ewigen Bund im Blut seines Sohnes. In meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und jetzt kommt das Entscheidende, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und diesen Auftrag, den erfüllen wir, so oft wir zusammenkommen, um die Eucharistie, die Heilige Messe zu feiern.
Das ist ja auch wieder ein interessantes Detail, was Sie jetzt da gerade herausgehoben haben, Herr Dekan Gschwind, dass das Pascha-Fest mit dem ungesäuerten Brot zusammenhängt, also eine gewisse Eile, wie wir auch im Alten Testament lesen. Es ist gar keine Zeit, hier zu warten. Der Herr ruft und dann muss aufgebrochen werden. Können wir uns da vielleicht so eine kleine Lehre auch für unsere Bereitschaft dem Herrn gegenüber abschneiden? Ich meine, das ist ja doch ein Vorbild für die Eucharistie damals, was passiert ist in Ägypten.
Ja, ich meine, man war ja dann auch in einer Naherwartung. Man rechnete ja ständig damit, dass der Herr kommt. Und wir müssen doch auch daran denken, dass der Herr auch zu uns jeden Tag herantreten kann. Und wir wissen nicht, wann es uns trifft. Schauen Sie, jeder Autounfall, wie oft geschieht es, schauen Sie, wie oft passieren solche Dinge und wir wissen nicht, wann unsere Stunde da ist. Und da gilt es halt immer, bereit zu sein. Und das, auf das kommt es ja an, dass wir bereit sind. Bloß manchmal verschlafen wir das. Und ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, das ist Jesu Wort. Und seid allzeit bereit, das gibt er uns mit auf den Weg.
Also unser Stichwort ist die Naherwartung. Auch der heilige Paulus musste ja seine Gemeinden schon daran erinnern, dass sie nicht nachlassen sollen. Also wir sind da nicht besser dran heute. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt unter dem Unterkapitel die Einsetzung der Eucharistie, 1340. Indem Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Aposteln im Lauf des Paschamahles feierte, gab er dem jüdischen Pascha seinen endgültigen Sinn. Der Hinübergang Jesu zu seinem Vater in Tod und Auferstehung, das neue Pascha, wurde im Abendmahl vorweggenommen. In der Eucharistie wird er gefeiert. Diese vollendet das jüdische Passia und nimmt das endzeitliche Passia der Kirche in der Herrlichkeit des Reiches vorweg.
Wir feiern dieses neue Passia. Und wir feiern es auch nicht nur einmal im Jahr, sondern so oft wir zusammenkommen und die Eucharistie feiern, ist sozusagen Passia. Feiern wir das Passia-Mysterium. Und da können wir gar nicht dankbar genug sein, dass der Herr sich uns da immer wieder aufs Neue schenkt. Er gab dem jüdischen Pascha seinen endgültigen Sinn, heißt er. Und das erleben wir ja in der Heiligen Schrift immer wieder, dass vieles im Alten Testament vorgebildet ist, was wir dann im Neuen Testament in der Erfüllung sehen. Gerade in vielen Barockkirchen, da haben die Künstler natürlich unter Anleitung der Geistlichen, die hier das Sagen gehabt haben, dargestellt, welche Vorbilder es im Alten Testament gibt und wie sich das dann im Neuen Testament abbildet. Die haben das ganz großartig, gerade in der Barockzeit, verstanden, eine Bilderbibel darzustellen. Und wenn man das erschließen kann, dann ist man da sehr reich. Und wissen Sie, es kommen ja so viele Leute in unsere schönen Kirchen. Und wenn sie dann eine gute Führung bekommen, da haben sie den besten Religionsunterricht. Ich war jahrelang Kirchenführer in der Wies in meinen Ferien. Und da habe ich dann den Leuten immer so die Gleichnisse erzählt, die da drin sind. Und dann hat einer nachher gesagt, sie haben ja Predigt gehalten. Dann habe ich gesagt, ja, die Kirche hat die Predigt. Und so ist es auch. Und das müssen wir dann sehen, also wenn das Opfer Melchisedek dargestellt wird. Und dann eben Eucharistie oder andere Dinge, das Opfer Abrahams. Und dann eben der Kreuzestod Jesu. Und solche Dinge, die haben das also großartig eigentlich. Gerade in der Barockzeit, aber auch schon früher können Sie das auch schon sehen.
Radio Horeb mit der Katechismus-Sendung. Liebe Zuhörer, wir sprechen heute über die Feier des christlichen Mysteriums. Unser Referent ist Dekan Ludwig Schwind aus Osberg-Mindelzell und wir sind im Kapitel innerhalb der Feier des christlichen Mysteriums im Katechismus der katholischen Kirche im Unterabschnitt Tut dies zu meinem Gedächtnis. Es geht also um die heilige Eucharistie, um die Einsetzung der heiligen Eucharistie. Wir kommen nun zum Punkt 1341. Der Auftrag Jesu, seine Gesten und seine Worte zu wiederholen, bis er kommt, so wie es im 1. Korintherbrief heißt, verlangt nicht nur, sich an Jesus und an das, was er getan hat, zu erinnern. Er zielt darauf, dass die Apostel und ihre Nachfolger das Gedächtnis Christi, seines Lebens, seines Todes, seiner Auferstehung und seines Eintretens für uns beim Vater liturgisch begehen.
Das ist ja die heilige Messe, dass wir das liturgisch begehen und sozusagen das noch einmal nachvollziehen, was Jesus im Abendmahlsaal getan hat. Der Priester, der handelt ja an Stelle Christi, im Auftrag Christi. Der Priester sagt die Worte und im Grunde genommen ist der Herr selber, der hier spricht und handelt. Der Priester, der hat eine Albe an und hat ein Messgewand drüber, dass seine Menschlichkeit sozusagen zugedeckt wird und damit man klar erkennt, der Herr selber ist, der handelt. Der Priester ist nicht das Wichtigste, sondern der Herr selber. Natürlich ohne Priester geht's nicht, aber der Herr selber ist, der handelt. Und da müsste man, glaube ich, viel mehr lernen, von dem Menschen da ein bisschen zu abstrahieren. Wir tun immer sagen, der macht's besonders schön und der singt so schön und der redet so schön. Das ist alles nicht das Entscheidende. Der Herr ist es, der handelt. Ja? Und das ist das Entscheidende.
Der Herr handelt und das macht also den Unterschied zwischen sich einfach nur erinnern und liturgisch feiern.
Ja.
Dann sehen wir 1342. Die Kirche blieb von Anfang an dem Auftrag des Herrn treu. Von der Kirche in Jerusalem heißt es, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens.
Zwei Dinge: solange die junge Gemeinde in Jerusalem ist, gehen sie in den Tempel. Sie beten im Tempel, wie Jesus das ja auch getan hat. Er hat im Tempel gebetet. Aber dann gehen sie in die Häuser, brechen das Brot, beten miteinander, verharren im Gebet und halten Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Also da wird die Eucharistie gefeiert. Da wird Heilige Messe gefeiert, von Anfang an im Brechen des Brotes. Da sehen Sie den Auftrag des Herrn. Dass dann die Loslösung vom Tempel, die geschieht dann erst allmählich. Je weiter die junge Gemeinde sich ausbreitet, und dann ist der Tempel ist ja bloß in Jerusalem. Aber auch beim heiligen Paulus, der Paulus geht auch zunächst immer in die Synagoge und richtet das Wort an die in der Synagoge Versammelten. Das, wenn man ihn dann nicht annimmt, dann geht er hinaus. Bloß zum Brechen des Brotes, da kommen sie zusammen, wo eben die Gleichgesinnten sich zusammentreffen. Die junge Gemeinde, die natürlich auch inzwischen getauft ist.
Also das, was jetzt dann bei den Aposteln, zur Zeit der Apostel in den Häusern stattgefunden hat, das hat sich dann, wenn wir mal auf unsere heutige Zeit schauen, dahingehend entwickelt, dass aus der Feier in den Häusern die Feier in der Kirche wurde, aber die es doch immerhin in jeder Gemeinde, in jedem Dorf gibt.
Ja, das hat sich dann wirklich entwickelt, nachdem immer mehr Gläubige da waren, hat man ja größere Räume gebraucht. Und da hat man dann später ja diese Basiliken genommen, diese Basiliken, die ja eigentlich Markthallen oder sowas gewesen sind. Ja, die haben sich dann zu den Kirchen entwickelt.
Dann hat man sie schön ausgestattet und wir bewundern das heute und erinnern uns oft gar nicht dran, dass das ein ganz oft weltlicher Ursprung war, nicht? Von so einem Gebäude.
Ja, das waren ja praktische Voraussetzungen. Und je mehr, wissen Sie, nach der konstantinischen Wende, da kam ja ein Andrang. Die Christen waren damals schon stark. Also so war es nicht, dass die schwach gewesen wären. Sie haben schon viele, viele Anhänger gehabt. Aber nach der konstantinischen Wende, da ist ja also ganz ein Zustrom zum Christentum gewesen, der unglaublich war. Und da brauchte man große Räume. Auf dem Land hat es länger gedauert. Das Heidentum hat sich auf dem Land sehr viel länger gehalten. Aber in den Städten, in den Zentren, da ist das Christentum schnell aufgeblüht. Und da sind ja dann die großen Basiliken gebaut worden.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Punkt 1343. Innerhalb des Unterpunktes tut dies zu meinem Gedächtnis. Die Christen versammelten sich vor allem am ersten Wochentag, das heißt am Sonntag, dem Tag der Auferstehung Jesu, um das Brot zu brechen. Bis in unsere Tage wird die Feier der Eucharistie gleichbleibend fortgesetzt, sodass sie sich heute mit der gleichen Grundstruktur überall in der Kirche findet. Sie ist die bleibende Mitte des Lebens der Kirche.
Der erste Wochentag, das ist ein wichtiger Punkt, denn da ist es jetzt inzwischen, der erste Wochentag ist der Montag. Und im Bewusstsein der Bevölkerung wird es immer stärker, wir sprechen ja vom Wochenende, weil es ja am Freitagnachmittag sozusagen schon angeht mit der Freizeitgestaltung. Und der Sonntag als der erste Tag der Woche beginnt sich, ich will nicht sagen zu verflüchtigen, aber im Bewusstsein abzunehmen. Die Woche beginnt für unsere Schüler am Montag. Da sagt keiner, am Sonntag beginnt die Woche. Obwohl es eigentlich für uns Christen der erste Tag der Woche ist, der Auftakt für die neue Woche. Oder wenn ich es anders nehme, der achte Tag der Woche. Der Tag der Vollendung. Der Tag der Auferstehung. Also da muss man schon manchmal ein bisschen Obacht geben. Also der Sonntag, der Tag der Auferstehung, ist für uns einfach der Tag. Und in der Liturgie, da spricht man ja auch vom ersten Tag der Woche, auch im Kanon wird da gesagt, am ersten Tag der Woche. Das können wir uns gar nicht oft genug vorsagen. Das ist der erste Tag der Woche, der Sonntag, der Tag der Auferstehung. Und warum ist der Sonntag für uns so wichtig? weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Es wäre schlimm, wenn unsere gläubigen Menschen immer wüssten, warum wir den Sonntag halten. Das muss jeder Schüler mitbekommen im Laufe seiner Schulzeit. Der Sonntag ist für uns der wichtigste Tag der Woche. Es ist der Tag der Auferstehung. Und wo der Sonntag nicht mehr die Mitte ist, da wird zum langweiligsten Tag der Woche. Und es gibt ja Untersuchungen, die das ganz genau auch feststellen, dass die Leute, die den Sonntag aus dem Blick verloren haben, also wo der Herrgott keine Rolle mehr spielt, dass für die der Sonntag der langweiligste Tag der Woche ist. Da bleibt man ewig im Bett liegen, weiß den ganzen Tag nichts anfangen, höchstens nur ein Fußballspiel am Nachmittag, das ist dann alles, was gewesen war. Bis in unsere Tage wird die Feier der Eucharistie gleichbleibend fortgesetzt, und zwar mit der gleichen Grundstruktur, und sie ist die Mitte des Lebens der Kirche. Und deshalb müssen wir auch dafür eintreten. Ich habe jetzt mal erlebt, gab es einen Neujahrsempfang eines bedeutenden Musikvereins, Neujahrsempfang vormittags um 10 Uhr. Dann habe ich denen einen Brief geschrieben und habe geschrieben, also ich danke recht herzlich für die Einladung, das war also überörtlich, überregional sogar, laden die um 10 Uhr ein, habe ich geschrieben, also es tut mir herzlich leid, aber um 10 Uhr habe ich als Pfarrer was anderes zu tun, und ich würde mir auch denken, dass Christen zu dieser Zeit auch was anderes zu tun haben. Außerdem schützt die bayerische Verfassung den Sonntag. Kann man eigentlich nicht verstehen, wie das passieren kann. Daraufhin habe ich einen Anruf gekriegt vom Präsidenten, hat er gesagt, das passiert uns nächstes Jahr nicht mehr. Also wir Christen müssen schon den Mund aufmachen. Wir müssen schon sagen, halt, das ist nicht recht.
Also wir sind alle in die Verantwortung genommen, jeder an seinem Platz hier was zu tun, ja, und seine Werte zu schützen.
Es würde ja keiner am Sonntag Semmeln kaufen, wenn Leute, es würde ja keiner Semmeln verkaufen, wenn Leute nicht kommen würden und es kaufen. Würde ja keiner das Auto waschen lassen, wenn keiner käme und uns Auto waschen lassen würde. Also, da sind wir schon selber schuld, wenn wir den Sonntag verlieren, oder wenn die Leute, weiß Gott, wohin springen zum Einkaufen, wenn da irgendwo mal was auf ist.
Die Heilige Messe, heißt es hier, findet sich überall mit der gleichen Grundstruktur. Wir wissen jetzt, dass es verschiedene Riten in der Kirche gibt. Wir haben sicherlich der ein oder andere unserer Zuhörer schon von etwa der göttlichen Liturgie der Ostkirche gehört und verschiedene andere ambrosianischer Ritus. Dann gibt es eigene Riten in Spanien und so weiter. Was sind die wesentlichen Merkmale dieser Grundstruktur? Was muss enthalten sein?
Ja, da kommen wir eigentlich noch drauf zu sprechen. Der Aufbau der Heiligen Messe ist eigentlich überall der gleiche. Es geht um den Wortgottesdienst und dann die Eucharistiefeier. Also es zunächst einmal die Verkündigung in Lesung und Evangelium, die Fürbitten, das gehört sozusagen zum einen Teil, und das andere ist dann die Gabenbereitung und dann der Kanon und dann die Kommunionsspendung.
Gut, dann kommen wir zunächst zum letzten Punkt unter diesem Unterkapitel Tut dies zu meinem Gedächtnis. Es ist der Punkt 1344. Von Feier zu Feier verkündet das pilgernde Volk Gottes das Pascha-Mysterium Jesu, bis er kommt, und schreitet auf dem schmalen Weg des Kreuzes auf das himmlische Festmahl zu, bei dem alle Erwählten im Reich Gottes zu Tisch sitzen werden.
Das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren, dass wir berufen sind zu ewiger Freude. Dass also die Eucharistiefeier eine Vorwegnahme dessen ist, was uns für immer erwartet. Und wir sind jetzt auf dem schmalen Weg des Kreuzes. Unser Leben birgt ja so viele Dinge, wo nicht so einfach sind, wo wir ringen und kämpfen müssen, wo wir auch versagen. Aber wir dürfen nicht aufhören, auf das Ziel zu schauen und auf das Ziel zuzugehen, nämlich auf die ewige Freude.
Thank you.
Die Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, wir sprechen heute über die Feier des christlichen Mysteriums und im Besonderen über die Feier der Heiligen Eucharistie. Und da haben wir heute die Punkte von 1337 bis 1344 zusammen mit unserem Referenten Herrn Dekan Ludwig Gschwind besprochen. Herr Dekan Gschwind, wir haben bereits eine erste Anruferin in der Leitung. Es ist Frau Reichert aus Aschaffenburg. Grüß Gott, Frau Reichert.
Grüß Gott, Herr Dekan Gschwind.
Ja, grüße Gott.
Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen, beziehungsweise wegen der sonntäglichen, was man da einkaufen kann. Also, ich sage auch immer, es hat so viele Möglichkeiten, jeder hat irgendwie einen Gefrierschrank, kann sich also die Brötchen, was er da sonntags bräuchten, ja schon vorher holen. Und dann, also das hat mich schon immer sowas geärgert, dass man sowas macht. Habe ich jetzt unlängst mit einer Verkäuferin im Bäckerladen gesprochen, dann sagte sie mir sogar, dass sie an diesem Sonntag bis nachmittags nach 16 Uhr sogar noch aufhaben, dass die Leute halt immer wieder kommen, können sich frische Kuchen holen und so weiter und so fort. Und da sagte ich, wann müssen Sie dann zu Hause wegfahren? Ja, sagte sie, ist ja von außerhalb. Sie muss morgen schon bei Zeit wegfahren sonntags. Und da haben Sie da überhaupt eine Möglichkeit, zur Messe zu gehen? Nein, das habe ich nicht. Und wenn ich dann abends heimgehe, bei uns im Ort ist keine Abendmesse, also kann ich da sonntags nie in die Messe gehen. Nun ja, es ist halt immer so, wenn man nicht mitmacht, hat sie gesagt, und dann hat er gleich jemand anders und dann muss man damit rechnen, dass man gekündigt bekommt. Ne? Also wie schon gesagt, wenn die Leute nicht hingehen würden, dann würden die halt wieder zumachen. Aber das nimmt ja überhand und das finde ich auch schrecklich, dass der Sonntag dadurch nicht mehr geheiligt wird. Und natürlich auch die Familien leiden darunter, das ist ja klar. Wenn die Mama nicht da ist, ja. Die Kinder, natürlich schon so ist es, der Papa schläft gleich auch länger, die Kinder kommen dadurch schon nicht in die Kirche, so ist es.
Ja, Frau Reichert, ich glaube, das war wichtig, das nochmal hervorzuheben, Herr Dekan.
Ja, das ist wirklich ein echtes Problem. Und aber wir haben das ja auch in den Sportvereinen zum Beispiel.
Ja,
da, genau. Es reicht nicht, dass man ab Freitag Mittag die Spiele abwickeln kann. Das reicht nicht. Man muss den Sonntag Vormittag auch noch hernehmen.
Ja.
Das ist für mich unbegreiflich, aber es ist mir noch unbegreiflicher, dass sich die Eltern nicht dagegen wehren, denn die Kinder sind ja dann am Sonntagmittag dann weiß Gott wo für dieses Fußballspiel.
Ja.
Und wann kommt man denn noch zusammen, um miteinander zu essen, um miteinander zu reden? Und dann wundern wir, wenn wir weiß Gott was für Probleme am Schluss in den Familien haben. Und da meine ich eben, da müssten überzeugte Christen viel klarer hinstehen.
Ja.
Schauen Sie, da ist vor Jahren Olympiade gewesen in Paris.
Ja.
Und da war ein Spitzensportler aus Schottland dabei. Mitglied der Methodisten, meine ich. Jedenfalls also einer protestantischen Richtung, der war als für Goldmedaille der Favorit. Dann haben sie ihn angesetzt am Sonntagvormittag zu diesem Sprint. Dann hat er gesagt, da trete ich nicht an.
Nicht an, ja.
Der ist nicht angetreten.
Ja,
das hat also Aufsehen erregt. Das hat damals eingeschlagen wie eine Bombe, dass dieser Sportler nicht, der ist dann disqualifiziert worden, der hat dann nicht antreten dürfen, der ist dann später, meine ich, nach Indien in die Mission gegangen.
Sehen Sie?
Ja.
Ja,
ja, Frau Reichert, herzlichen Dank.
Also vielen herzlichen Dank, Herr Dekan Gschwind, für Ihre gute Sendung wieder. Ich freue mich jedes Mal, Sie zu hören.
Ja, vergelt's Gott. Ihnen alles Gute.
Dankeschön, Herr Dekan Gschwind. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Reichert.
Auf Wiederhören.
Ja, wir kommen jetzt gleich zur nächsten Anruferin, Frau Hamann aus Köln. Grüß Gott, Frau Hamann.
Ja, grüß Gott. Ich möchte dem Herrn Dekan Gschwind auch ganz herzlich danken und auch der Frau Reichert. Diese Ausführungen sind ganz wichtig. Dann könnte man sagen, wenn es keine Heiligen mehr gibt, gibt es auch keine heiligen Sonntage mehr. Was mich aber immer wieder beeindruckt bei der Eucharistiefeier, ist, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Das ist eine solche Beweislage von Demut, dass ich mich immer wundere, wie wenig das in der Kirche zum Ausdruck kommt. Man sieht es doch jetzt an unserem lieben Papst Benedikt, der so viel Demut auch bezeugt und beweist, dafür den Liebe und Demut das Wichtigste ist. Und ich meine, wenn diese Demut in unserer Kirche wieder mehr und besser gepflegt würde, dann gäbe es eine Neuevangelisierung.
Danke, Frau Hamann, herzlichen Dank.
Ja, da haben Sie sicher recht. Also das ist die Demut und die Liebe, die beiden Dinge, die gehören ja sehr eng auch zusammen.
Und gerade diese beiden konzentrieren sich, wie Frau Hamann ja gerade so schön gesagt hat, in der Eucharistie, nicht? Das ist
ja, der Herr selber, der sich sozusagen auch uns ausliefert.
Jetzt kommen wir zunächst mal zu Herrn Rückel aus Saulgrub. Grüß Gott, Herr Rückel.
Grüß Gott. Ich möchte mich sehr bedanken, Herr Dekan, für die Darlegungen zur heiligen Eucharistie. Es ist gerade eben gesagt worden, Kinder jagen die Eltern aus dem Bett. Das heißt, die Kinder kann man wirklich nicht die Schuld geben, wenn man an den Sonntagen auch so viel wie keine Kinder mehr in der Kirche sieht. Und die Generation, die um 60, 70 geboren ist, die sieht man auch nicht mehr. Und die Großeltern vielleicht ein bisschen. Es ist vorhin gesagt worden, Demut und Liebe, das sich beugen, das Hinabtiefen, wie der Heiland die dreckigen Füße gewaschen hat, die waren bestimmt nicht ganz sauber vorher. Man kann sich gar nicht vorstellen. Es gibt aber viele Eltern, und darum rufe ich an, wie ist das möglich? Es gibt Eltern, Großeltern, die leben die Demut und Liebe vor, und trotzdem geht von den Kindern niemand und von den Enkelkindern auch niemand. Wie ist sowas möglich? Und müssen wir das in den Gedanken, in den Auftrag, wo zwei oder drei versammelt sind, wenn der Pfarrer und der Mesner da ist und sonst kaum einen in der Sonntagsmess, 5, 6 Leute, das ist so deprimierend, auch für einen Geistlichen, man kann sich gar nicht vorstellen, in dieses Geheimnismysterium des Erlösungswerkes reingeben, da man sagt, es kommt nicht mehr auf die Zahl der Menschen an, sondern auf das, was die wenigen Menschen hineintun, für andere aufopfern. Danke, ich höre mir dann am Radio. Oh, vielen Dank, für Gott.
Danke, Herr Rückel, für Gott. Alles Gute Ihnen.
Ja, also da sprechen Sie schon einen wunden Punkt an. Man möchte den Glauben weitergeben, aber die nehmen das nicht an. Die begreifen nicht, was das für ein großes Geschenk ist, das der Herr uns da gemacht hat. Aber wissen Sie, diese Zeiten hat es ja immer wieder einmal gegeben. Wenn ich daran denke, dass zum Beispiel zur Zeit des heiligen Petrus Canisius in Ingolstadt, war Universitätsstadt. Da sagte, wir können die Glocken läuten, solange wir wollen. Da kommen vielleicht 3 Studenten zum Gottesdienst. Oder wie der heilige Petrus Canisius in Augsburg angefangen hat, da waren 7 Frauen bei ihm in der Predigt und in seinem Gottesdienst am Sonntag. Alle anderen waren nicht da. Ja, also die Zeiten hat es natürlich immer gegeben, und es stellt sich schon die Frage, wann geschieht wieder so ein Aufbruch, der dann ja gewesen ist, gerade in der Barockzeit. Aber auch da war es dann wieder in der späteren Zeit so, dass viele nur gekommen sind, weil man halt in Kirche gegangen ist, aber ohne eine innere Anteilnahme. Die sind hinten drin gestanden, die haben Karten gespielt, die haben Zeitung gelesen, die haben den Pfarrer da werken lassen, aber sie waren mit dem Herzen nicht dabei. Das hat es also alles gegeben. Und jede Zeit hat also ihre Schwierigkeiten, und was für uns ungeheuer wichtig wäre, dass wir sozusagen den Zünden, den Funken wieder hineinwerfen zu den Menschen, um ihnen klar zu machen, was ist Eucharistie. Ich glaube, es hat selten Zeiten gegeben, wo die Erstkommunikanten, wo man sich so bemüht hat drum um Vorbereitung auf Firmung. Was wird da oft investiert in den Pfarreien, um hier eine gute Vorbereitung zu machen? Aber 3 Sonntage später sind bloß noch 2 davon von 25 oder was. So passiert es doch vielfach. Nur immer, wenn der große Event ist, also wenn irgendwas besonders aufgezogen wird, wenn der noch was sagen darf und der noch was sagen darf, dann kommen die Eltern, dann kommen die Geschwister, dann kommen die Großeltern, weil sie sehen wollen, ob er den Satz da sagen kann. Statt dass man weiß, was die Mitte ist, was das wichtig ist. Und dass der Herr uns so unglaublich beschenkt. Das müsste man natürlich deutlich machen können. Und da versagen unsere Worte, und man fragt sich schon immer wieder, wie machst du das am besten, oder wie bringst du das hin? Also ich schaue jeden Sonntag in meine Kirche rein und dann denke ich mir, der fehlt mir, der fehlt mir, der fehlt mir. Dann denke ich mir nachher, bist doch dumm, Du musst sehen, die sind da, der ist da, der ist da, der ist da. Und da musst du jetzt freuen. Und da geht wieder was aus. Und ich sage meine Kinder immer, ihr müsst die anderen mitnehmen. Ihr müsst denen sagen, bei uns ist schön. Und der Heiland schenkt sich uns. Und wenn man das einmal, wenn damals Zehnerle gefallen ist, dann kommen die auch. Dann machen die sich auf den Weg. Aber wie gesagt, es muss halt immer wieder auch der Anstoß gegeben werden. Der Priester muss mitreisen, die Eltern müssen es ihre. Und, wissen Sie, es sind manchmal die Nachbarn, es sind die sagen dann, ja du, ich sehe dich gerade gar nicht in der Kirche, wo bist du denn immer? Ja? Man muss schon ein bisschen, manchmal ein bisschen schieben.
Gut, also auch unsere Verpflichtung zu schauen, dass der Funke überspringt. Vielen Dank, Herr Dekan Gschwind. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Aufruf heute, auch ein wichtiges Thema, die Heilige Eucharistie. Wir hören uns ja nächsten Dienstag wieder. Wir freuen uns schon drauf. Dann geht's weiter mit dem Abschnitt die liturgische Feier der Eucharistie. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und darf Sie jetzt zum Abschluss der Katechismus-Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
Amen. Herzlichen Dank nochmal und alles Gute. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, Anrufen. Ich hoffe, es war wieder etwas für Sie dabei, auch zu Ihrer geistlichen Auferbauung. Ich wünsche Ihnen für heute noch einen gesegneten Abend, Ihr Peter Sonneborn.